Wir sind die Champions, die Besten. Die Besten, die Champions. Champions, die Besten. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Bundesliga International. Ich habe gerade die Hymne ohne Melodie vorgetragen. Champions! Weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist.
Ja, mir ist aufgefallen.
Auch textlich zu 100% richtig gewesen.
Du bist nicht ganz textlich.
Was viele ja nicht wissen, ist, dass du ja Teil dieses Chors bist, ja, der die Hymne singt.
Ja, ich und Dominik Chor. Da haben wir uns kennengelernt. Ja. Ja, was wollte ich sagen? Wir reden über Fußball. Heute ist ja Montag?
Ist Montag, ja.
Heute ist Montag.
Aber wenn die Leute da draußen zugucken, ist es Dienstag.
Okay, fuck. Aber es ist Dienstag. Hey, schönen Dienstag erstmal. Heute am Dienstag ist ja Champions League. Wir freuen uns alle. Heute Abend um 21 Uhr ist das Rückspiel. Die Bayern spielen zu Hause gegen Lazio, Rom und versuchen einen 1:0 Rückstand wettzumachen. Eine Mammutaufgabe, wenn man die letzten Wochen der Bayern verfolgt hat. Wird das nicht so leicht? Und dann haben wir noch parallel Leipzig am morgigen Mittwoch, was nicht ganz parallel ist, sondern überhaupt nicht parallel. Die spielen in Madrid im Bernabeu.
Das ist eine Frage.
Bist du bei mir?
Ja, ja.
Ich wollte mal gucken, ob du bei mir bist. Mhm. Und komm mit einer ähnlich schweren Hypothek in die spanische Hauptstadt.
Ja. Ist ja immer eine Frage des Erwartungsmanagements. Mhm. In Leipzig war man ja eigentlich sehr zufrieden mit dem Auftritt. War ja auch ein gutes Spiel im Hinspiel. Man hat ja auch seine Chancen, hat die dann nicht gemacht.
Man wurde aber ja aber auch
oder auch blöde
Abseitstor.
Verpfiffen, der muss man dann ganz klar sagen, das war eine klare Fehlentscheidung, ja, das Abseitstor da wegzupfeifen. Ja, also das haben wir jetzt da, dieses 0:1, aber wir waren jetzt bei den Bayern ja eigentlich zuerst, die ja heute Abend spielen, die natürlich jetzt ihre letzte Chance haben, noch diese Saison irgendeinen Sinn zu geben, bevor diese Saison eben der kompletten Sinnlosigkeit untergeht. Dieses 0:1 aus dem Hinspiel müssen sie wieder wettmachen, damit sie eben noch in dem Wettbewerb bleiben können und irgendwie noch die Chance haben, irgendwas aus der Tuchel-Ära rauszuholen.
So sieht's aus. Was erwarten wir denn von den Bayern? Wir haben ja gestern in Bundesliga schon ein bisschen drüber gesprochen. Auch das 2:2 in Freiburg war wieder über weite Teile des Spiels nicht so überzeugend, sodass man jetzt durchaus davon sprechen kann, dass das alles keine Ausrutscher mehr sind, sondern System hat. Lazio kommt mit breiter Brust.
Ja, geht.
Ja, jetzt nicht Serie A. Was Geschehene können wir noch aufarbeiten. Aber sie haben ja im Hinspiel sich nicht verstecken müssen vor den Bayern. Ist jetzt nicht so, dass denen die Beine schlottern. Das meine ich damit. Die sehen ja auch was in München derzeit los.
Genau, die sehen ja auch was los. Die haben auch gesehen, dass sie im Hinspiel hinten gut rausspielen konnten. Nach vorne geht nicht so viel bei Lazio, aber das ist ja auch keine Neuigkeit für Menschen, die Mannschaft verfolgen, dass die einfach keine Durchschlagskraft haben mit Immobile vorne, der noch der beste Stürmer ist, aber natürlich auch seinem Alter entsprechend nicht der schnellste, entsprechend wenig Tempo. Aber die werden komplett sich auf ihre Defensive fokussieren, die ja halbwegs funktioniert. Also defensiv sind sie ja eine gute Mannschaft, haben sie auch im Hinspiel bewiesen. Auch in der Serie A ist die Defensive nicht ihr Problem. Die können absolut den Gegner immer wieder stressen, aber sich auch eine sehr kompakte 4-3-3, 4-1-4-1 Ordnung zurückziehen. Und ich denke, daraus werden sie komplett kommen. Also dieses Defensive in den Fokus stellen und dann vielleicht ein, zwei Nadelstiche setzen. Ja.
Mhm. Ja. Was glaubt ihr denn? Ist das jetzt das Ende der Bayern-Saison oder?
Ich glaube schon, weil ich habe es ja auch gestern schon ausführlich.
Ja, ich erinnere mich, ja.
Gesagt, die Luft ist raus bei den Bayern, das merkt man ja. Und auch die Art und Weise, wie Spieler reagieren, wie Tuchel reagiert und so, zeigt so ein bisschen, dass wenn die Bayern eben nicht mehr die Meisterschaft erreichen können, dass dann so da ist einfach, als ob du die Luft aus dem Schlauchboot lässt. Und jetzt ist die Frage, ob man dann noch mal sich dann für die Champions League sozusagen zusammenraufen kann. Aber ich habe so ein bisschen den Zweifel daran, dass man dann in diesem kompetitiven Dauer-Power-Modus kommt. Ne? Also wenn du dann in der Bundesliga so ein bisschen irgendwie die Luft raus ist und dann zur Champions League, sollst du aber dann wieder diesen Ehrgeiz haben. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Das hängt auch dann einfach davon ab, auch natürlich ein bisschen vom Gegner. Ich glaube, dass Lazio, das, wie du gerade richtig gesagt hast, dass die werden das auch wissen. Die werden sich auch sagen, okay, das ist jetzt für uns eine wahnsinnig gute Chance. So schwach werden wir die Bayern nie wiederkriegen vielleicht. Und gerade wenn es darum geht, wer will's mehr, jetzt mal von den individuellen Fähigkeiten abgesehen, glaube ich, dass Lazio da morgen, heute, eine gute Chance hat, weiterzukommen. Aber es gibt natürlich noch diesen kleinen Faktor, dass die Bayern sagen, okay, wir können diese Saison noch retten, wenn wir in der Champions League was reißen. Nur mir fehlt auch, ehrlich gesagt, die Fantasie, wie es dann weitergehen soll. Also selbst wenn sie jetzt Lazio besiegen, wenn man sich anguckt, wen du noch schlagen müsstest irgendwann, wenn du da was reißen willst, dann fehlt mir die Fantasie, dass diese Bayern das diese Saison eh schaffen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es das auch in deren Köpfen ist, so dass es jetzt, ob es jetzt Viertelfinale oder Halbfinale oder was auch immer ist. Es wird so oder so eine katastrophale Saison für die Bayern. Und ich glaube, das wissen die auch und das in den Köpfen.
Ich bin nicht ganz so pessimistisch wie du, auch weil ich Lazio defensiv als okay empfinde. Aber was natürlich denen fehlt, ist die Konterstärke für so ein Spiel, weil da fehlt ihnen wirklich die Geschwindigkeit für. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn die Bayern das halbwegs konzentriert angehen und ich glaube auch, dass die Spieler da dann eher noch einen Tick motivierter sind. Das war in den letzten Jahren häufig so. Dass sie halt sagen, okay, in der Bundesliga haben wir gar keine Chance mehr, irgendwas zu holen. Jetzt müssen wir alles reinwerfen. Die Gefahr besteht nur, dass sie halt so ein bisschen überdrehen. Also dass sie am Anfang unbedingt das Tor reinzwingen wollen und dann so ein bisschen Räume lassen. Ich glaube, wenn du da mit Geduld rangehst und dann auch guckst, dass du Kane zwischen die Linien bekommst, dass du auf Außen dann mit Tempo hinter die Kette stößt, das sind so, glaube ich, gute Mittel gegen Lazio, dann könnten sie das Spiel schon gewinnen. Aber ich stimme mit dir überein, dass das in der Champions League gegen andere Gegner von anderem Kaliber wird das dann schon ganz, ganz anders und ganz, ganz schwerer aussehen. Man muss ja sagen, man spielt jetzt hier nicht gegen ein großes Kaliber. Also Lazio ist 9., glaube ich, in der Serie A, spielen auch eine Saison unter den Erwartungen, sind offensiv völlig harmlos in vielen Spielen. Am Wochenende haben sie 3-mal rot kassiert gegen Milan, haben da zwar gut gegengehalten, aber auch da dann überdreht. Also die spielen ja auch keine gute Saison. Also es ist nicht so, dass die jetzt hier auf ein europäisches Überteam treffen.
Haben auch, seitdem sie Bayern geschlagen haben, in der Liga ja auch nicht wirklich ein Spiel gewonnen, 3 verloren. Das ist jetzt nichts, also du kannst es verkaufen, als die konzentrieren sich voll auf das Rückspiel. Kann aber auch einfach das gleiche Krisenmanagement sein, das Bayern München auch hat, dass es einfach nicht läuft. Und dann sind wir beide wieder bei dem Papier und dem Bewusstsein darüber, dass du jetzt wirklich diese äußerste Situation, dass die Bayern haben kann. Wenn sie das verlieren, wie ja schon gesagt worden, ist ja wirklich vorbei. Insofern gehe ich da auch mit, dass ich schon glaube, dass man ein anderes Bayern sehen wird, als das, was man jetzt letztes Wochenende gesehen hat. Sondern vielleicht das, was Leipzig geschlagen hat. Und das sollte ja reichen, um Lazio zumindest zu schlagen. Und da bin ich voll bei dir, Eddie, dass das nicht reicht, um die Saison zu retten, aber vielleicht, um mal 2 Wochen Luft zu holen, bis du dann in der nächsten Runde von dem nächstgrößeren auf den Kopf kriegst.
Aber eine Sache müssen wir uns ja auch bewusst machen. Wir tun immer noch so, als ob die Bayern so schlecht sind, weil sie nicht wollen oder weil sie unmotiviert sind oder so. Ne? Aber was ist denn, wenn wir wirklich einfach mal in die Kaderanalyse der Bayern gehen, wie wir es ja auch gestern bei Bundesliga gemacht haben, und feststellen, dass diese Bayern-Mannschaft, trotz Kane und Sané und wie namhaft die alle sind, dass die einfach gar nicht so gut ist, wie sie auf dem Papier scheint, weil es mannschaftlich nicht stimmt, weil es taktisch nicht stimmt, weil vielleicht die Kaderzusammenstellung nicht optimal ist, Fitness, Verletzungsbedarf, keine Ahnung. Es muss ja Gründe geben, warum die Bayern auch in der Bundesliga so abkacken. Und das ist meiner Meinung nach jetzt nicht nur darin zu suchen, dass sie unmotiviert sind und dann einfach jetzt gegen Lazio dann hochmotiviert sind, sondern ich glaube, dass die Gründe bei den Bayern schon tiefer liegen und dass du die nicht einfach mit einem Hebel oder Champions League, sind wir jetzt wieder die geilen alten Bayern, Bundesliga nicht. Also da bin ich noch so ein bisschen skeptisch.
Ich finde es sehr gut, wie du das gestern ausführlichst analysiert hast und möchte da eigentlich nur noch das, was ich gestern schon gesagt habe, hinzufügen, dass die ganze Generation nicht wirkt wie die international Titel gewinnt. Denn die Generationen davor hatten immer Köpfe dabei, die auch auf internationalem Niveau Unterschiede gemacht haben. Und da bin ich, wie gesagt, das hast du gestern ausführlich analysiert. Da gehe ich definitiv mit. Dieser Generation fehlt dieses Gen.
Ja, wir müssen jetzt nicht nochmal den kompletten 20-minütigen Monolog von dir.
Haben wir
du hattest ja diese.
Danke
nochmal für die Mappe auch.
Gerne.
Weil du hattest ja nicht nur das digital für die Zuschauerinnen und Zuschauer aufgearbeitet, sondern du hast uns ja dann auch noch eine Mappe fertig gemacht, wo wir das Ganze da auch mit nach Hause nehmen konnten. Das fand ich echt wirklich richtig gut. Genau. Ja, wenn man die Bayern sich jetzt auch mal mit der Aufstellung gegen Freiburg anschaut, dann sieht man eben, dass da wirklich auch viel fehlt zur Weltklasse. Ein Tell hat jetzt das Tor gemacht, Startelf gespielt, und Sané ist gar nicht dabei gewesen. Und bei dem weiß man nicht, wenn er in Form ist, ist er Weltklasse. Wenn er nicht in Form ist, spielt Bayern zu 10. Goretzka, Pavlovic auf der Doppel-6 ist nicht Weltklasse.
Ja.
Kimmich auf rechts ist nicht Weltklasse. Dier ist nicht Weltklasse. Guerrero auf links ist nicht Weltklasse.
Was? Ja, wir sind jetzt schon wieder dann in dem Detail des Kaders, da hast du natürlich auch alles recht, aber wir reden jetzt ja hier nicht über ein Spiel gegen Leverkusen, wir reden jetzt nicht über ein Spiel gegen Manchester City. Ja, lass mich doch mal zu Ende reden. Ja, aber trotzdem, wir reden ja nicht darüber, dass die Bayern jetzt hier gegen den Top-Team besiegen sollen. Es geht jetzt darum, dass die Lazio Rom besiegen sollen.
Genau, quasi aber Bochum haben sie auch nicht besiegt.
Ja, klar. Aber sie,
lass mich doch mal aufregen. Ja, du machst das, Entschuldigung. Das ist eine Mannschaft, die nicht im obersten Regal der Champions League spielt. Und klar, gegen Lazio, ich glaube, dass das reichen wird. Ich glaube schon, dass sie gegen Lazio gewinnen werden und eine Runde weiterkommen. Aber die Frage ist ja dann auch, was passiert danach? Und wenn man sich anguckt, wer ist noch im Turnier, dann hast du Manchester City im Turnier, du hast Real Madrid aller Wahrscheinlichkeit nach, die gegen Leipzig zu Hause vermutlich weiterkommen werden. Paris Saint-Germain hast du noch mit drin. Inter oder Atletico spielen direkt gegeneinander, Dortmund oder PSV spielen direkt gegeneinander, einer von denen kommt weiter. Dann hast du Porto oder Arsenal. Porto hat das Hinspiel gewonnen, 1-0, aber Arsenal ist derzeit auch sehr stark in Form, haben in der Premier League immer noch Tuchfühlung zur Meisterschaft. Und dann hast du Neapel gegen Barcelona, die das Viertelfinale oder den Einzug ins Viertelfinale dann unter sich ausmachen. Und da sieht man schon, da ist jetzt nicht so schrecklich viel da, wo du sagst, die Bayern gehen als klarer Favorit in ein mögliches Viertelfinale. Jeder Gegner, der da kommen wird, ist eigentlich schwieriger als Lazio. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass man ernsthaft drüber reden kann, dass sie die Champions League gewinnen werden. Weil das gerade gegen, wenn du dann gegen den Manchester City ran musst, gegen den Real Madrid ran musst, meinetwegen auch vielleicht gegen Paris, aber es wird nicht reichen. Dafür ist Bayern derzeit A, nicht gut in Form und B, es fehlen einfach auch zu viele Schlüsselspieler. In der Champions League brauchst du einen Coman. Du brauchst einen Sané in Topform. Und das fehlt ihnen einfach gerade. Und auch auf den Außen, denn Davies ist nicht da.
Das Gute ist ja, da hast du noch einen Monat Zeit, ein bisschen in die Form zu finden. Also wenn, du musst jetzt erstmal dieses Lazio-Spiel gewinnen und 0-1 ist natürlich eine Hypothek, aber wenn du das 1-0 schießt, dann sieht das schon ganz anders aus, dann hast du da wirklich eine gute Ausgangsposition. Und auch wenn du Upamecano jetzt wegen dieser roten Karte da vermisst in diesem Spiel, kann das trotzdem, denke ich, was werden. Und dann hast du immer noch einen Monat Zeit, wieder dahin zu kommen, dann hast du auch wirklich einen klaren Fokus, weil die Bundesliga kann man abschenken, jetzt größtenteils, muss man ja ehrlich sagen, da können sie sich wirklich darauf konzentrieren, das zu schaffen. Und das hat ja Thomas Tuchel auch bei Chelsea damals geschafft, die Champions League zu gewinnen. Mhm. Der hat die Mannschaft zwar auch in der Premier League da verbessert, hat es aber auch in einem sehr, sehr schlechten Zustand übernommen, aber da ging es ja auch dann hauptsächlich am Ende darum, die Titel in den Pokalwettbewerben zu gewinnen.
Ja. Aber auch eine andere Mannschaft, ne? Sie haben insbesondere dann auch im Finale gegen Manchester City sehr defensiv gespielt.
Ja. Und kann ja vielleicht Bayern auch vielleicht.
Ja, aber das ist einfach überhaupt nicht Bayerns Spielanlage. Ja, und da muss man schauen, ob sie dazu bereit sind. Ne? Weil bei Chelsea war das eine andere Situation. Die waren klare Außenseiter. Und die Bayern haben einfach ein Selbstverständnis, dass sie den Ball haben, das Spiel machen und aktiv sein wollen. Und ob sie, kann ich mir schwer vorstellen, dass du dann auch nur für solche Begegnungen dann auf einmal alles umstellst.
Wer weiß, vielleicht ist es ja heute schon vorbei.
Ja, vielleicht ist es heute Abend schon vorbei. Genau. Jetzt habe ich gerade erzählt, was es noch so gibt. Wollen wir einfach mal weiter galoppieren? Machen wir mal die Spiele, die klar sind, vielleicht schnell. Kopenhagen zu Hause gegen Manchester City 3-1 verloren. Da wird auch nichts anbrennen für Guardiola. Dann ist es natürlich interessant zu sehen, was macht Leipzig. Da haben wir das Hinspiel schon mal kurz angeschnitten. Das war ja fast ein Skandal, dieses nicht gegebene Tor für Leipzig. Dann gehst du vielleicht mit einem 1-0 ins Bernabeu. Dann kann man mit ein bisschen Glück was holen. So, glaube ich, ist das Spiel durch. Was meint ihr?
Ja gut, also dass jetzt Real der haushohe Favorit ist, ist klar. Aber ja, bei Leipzig, die haben ja auch gute Leistungen gezeigt am Wochenende. Ist halt immer die Frage, ob man da nicht vielleicht auch mal ein bisschen Glück hat. Aber unter normalen Umständen ist Real momentan einfach einer der heißesten Titelanwärter überhaupt auf die Champions League. Und es fehlt schon viel Fantasie, also da braucht man schon viel Fantasie, um sich vorzustellen, wie das in Bernabeu anders laufen soll. Also, aber ja, klar, any given.
Das ist natürlich maximal blöd gelaufen mit diesem. Wenn du das Tor bekommst, du liegst für 1-0 vorne, kannst du auch die Spielanlage im Hinspiel anders machen. Dann kannst du da anders rangehen, vielleicht noch ein Kontertor hinterher schieben. Du hast jetzt auch in der Rückspiel, hast du eine blöde Ausgangslage halt, dass du aufholen musst, dass dann auch Real dann vielleicht im Zweifelsfall sagen kann, hier macht mal was und dann selber was einsetzen kann. Sie haben jetzt auch noch das Problem, dass Bellingham wieder da ist. Der hat ja im Hinspiel noch gefehlt. Der wird jetzt wahrscheinlich wieder mitwirken. Ist natürlich auch eine enorme Waffe. Total unberechenbar, total schwer zu verteidigen. Gerade wenn du als Leipzig dann doch mal auch weiter aufrücken möchtest. Also das spricht sehr wenig für Leipzig. Aber wie eigentlich Alle Top-Teams diese Saison ist auch Real keine Übermannschaft. Also die sind auch anfällig in der Defensive, auch anfällig im Tempo im Mittelfeld. Da sind durchaus Möglichkeiten da, den Gegner zu ärgern. Also es ist nicht so, dass wir diese Saison von Übermannschaften reden, wenn wir über Real oder Manchester City reden. Aber natürlich es geht Leipzig da trotzdem als Außenseiter ins Dings. Letzter Satz. Auch weil ihre Bilanz in K.O.-Runden auswärts sehr miserabel ist. Muss man ja ehrlicherweise sagen. Ich erinnere mich an die letzten Jahre, da sah man meistens nicht gut aus, wenn es dann auswärts drauf ankam.
Schönen Abschluss feiern. Einer Saison. Also Hinspiel ärgerlich, aber sportlich sehe ich auch Potenzial, sie zu ärgern. Aber es wäre ja schon eine Wahnsinnsüberraschung, wenn Real das zu Hause verlieren würde.
Ja, das denke ich auch.
Und dann geht es halt, wenn Bayern es auch schafft, dann gehen aus dem Break hier in den ersten beiden Tagen halt auch die vier Übermannschaften wieder weiter, die auch, also von denen man auch davon ausgeht, die könnten auch ein Halbfinale zusammenspielen. Ne? Das ist schon fast auch schon wieder ein kleines bisschen langweilig, wie ich finde, ehrlicherweise. Zweite Hälfte hat auf jeden Fall mehr Feuer in den Paarungen als diese erste Hälfte.
Du meinst dann, ja, kommen wir gleich zu.
Genau.
Machen wir erstmal der Reihe nach. Paris Saint-Germain gegen Real Sociedad San Sebastian.
Schade für San Sebastian bei so einer Saison, die eigentlich so gut losgeht, ne? Und du eigentlich also auch eine tolle Champions League-Saison spielst und dann kriegst du halt PSG ab und dann fährst du das Auto gegen die Wand und hast keine Chance mehr in der zweiten Mal. Das ist ja durch. Ne? Hinspiel 2-0 verloren, glaube ich. Ne?
Also, ja.
Haben wir jetzt noch immerhin das Heimspiel dann? Wenn du da vielleicht ein bisschen Feuer entfachst.
Ja, aber du glaubst
PSG
doch nicht.
PSG defensiv testen ist ja immer die Frage. PSG, wenn du die defensiv testest, sieht das ja meistens nicht gut aus. Aber trotzdem.
4-1-Sieg San Sebastian gegen PSG zu Hause. Siehst genau wie ein Auswärtssieg von Leipzig. Das sind auf jeden Fall dann Dinge, die du dann noch ein paar Jahre lang in Champions League-Annalen lesen kannst. Aber es wirkt auf mich nicht
richtig. Wenn dann einer sowas für so eine Niederlage gut ist, dann PSG. PSG, ja. War in den vergangenen Jahren ab und zu, aber ja, klar. Mhm. Habt ihr natürlich recht, absoluter Favorit. Ja.
Kommen wir zu einem Duell, was jetzt ein bisschen ausgeglichener ist, und das ist Inter Mailand gegen Atleti. 1-0 gewinnt Mailand das Hinspiel. Jetzt muss man nach Madrid. Da ist eigentlich alles offen, würde ich sagen.
Ja. Du lachst schon.
Ich habe mir das Hinspiel angeguckt. Ich liebe diese Art. Ich liebe diese Art von Fußball, die jeden, also alles daran mag ich, weil es alles so schrecklich ist. Dieses zweimal, also das sind ja auch zwei Kategorien, destruktiv Fußball spielen. Viel lamentieren, sehr viele Handbewegungen, sehr viel Kämpfe, um dann in einer Sekunde, aber auch finde ich bei beiden Teams ja so krass da zu sein. So, also Inter ja schon auch mit mehr Druck und dann auch verdient gewonnen, aber wie das Tor gefallen ist und so mit zweiten Ballen und so. Und jetzt Atletico Madrid wie so eine Bestie, die du jetzt langsam aus der Höhle locken musst, damit sie nochmal irgendwie mit, und trotzdem wird das ein grausames Fußballspiel, da weiß ich jetzt schon.
Erstens, ich hatte völlig verdrängt, dass Marco Arnautovic noch Fußball spielt. Mir war das völlig, ich hatte das völlig verdrängt gehabt, bis ich das Tor gesehen habe.
Sein erstes Champions League-Tor seit über 10 Jahren. Für welchen Fußballverein hat Marco Arnautovic sein letztes Champions League-Tor gemacht? Werder Bremen, genau. Ja, also so lange ist das schon her.
Ich fand aber auch, weil ich ja parallel BVB geguckt habe, jetzt das nur in Teilen gesehen, das Spiel, aber ich fand auch Inter besser und Atletico hat halt Atletico-Dinge gemacht.
Ich habe mir so Spaß gemacht.
Viel gestikulieren, viel defensiv, viel Kram. Aber das ist ja auch das, was sie können. Das ist ja auch das, was sie jetzt im Rückspiel wahrscheinlich machen werden, halt den Gegner so lange nerven und dann irgendwann das 1-0 machen und dann daraus eine komplette Schlacht machen. Aber grundsätzlich, Inter mag ich. Also ich finde, Inter ist eine gute Mannschaft. Die sind in allen Spielphasen gut. Die können auch, wie du gesagt hast, das Dreckige durchaus. Das ist keine Mannschaft, die sich im Schönspielen verliert, aber die haben halt im Mittelfeld so viele Künstler, so viele gute Passspieler. Thuram hat sich da perfekt eingefügt, über außen auch immer aktiv, immer nach vorne spielen. Ich mag dieses 3-5-2, was sie spielen. Also ist schon eine Mannschaft, der ich einiges zutraue, wenn sie jetzt diese Hürde Atletico auch nehmen.
Und die dominieren die Serie A, muss man sagen. Sie haben ein Spiel weniger, 69 Punkte. Juve auf Platz 2, 57 Punkte. Wie gesagt, ein Spiel mehr. Also das wird auf jeden Fall die Meisterschaft für Inter dieses Jahr. Und Champions League wäre natürlich nochmal, Halbfinale haben sie ja schon gespielt. Ne?
Davy Klaassen spielt.
Und das Entscheidende, sie haben mit Hakan Calhanoglu den nach eigenen Aussagen besten zentralen Mittelfeldspieler der Welt.
Habt ihr das mitgekriegt? Ich weiß nicht, Aber ist sehr gut.
Habt ihr das mitgekriegt?
Ja.
Hat er selber im Interview, hat er selber erzählt.
Ja, gut.
Selbstbewusst hat auf den Tisch gelegt und meinte, es gibt da einen oder anderen Bellingham, ja, nett, Toni Kroos, aber hier, wer ist der Beste? Das bin ich.
Ist auch gut, wenn er das so hält. Er ist auch ein guter Spieler. Also, das muss man wirklich sagen, ist natürlich in Deutschland immer durch die ganzen Kontroversen aufgefallen, eher, die er in den Jahren hatte, und ist ja auch ein Spieler, der sich wirklich nicht nie den einfachen Weg genommen hat, sondern dann im Zweifelsfall auch mal den Stadtwechsel in Mailand.
Ja, das hat er auch noch gemacht, stimmt.
Ja, sowas.
Jahrhunderttor beim HSV geschossen.
Ja, ich habe übrigens im Halbfinale gesagt, sie haben ja sogar Finale gespielt gegen.
Ja, wollte gerade sagen.
Sie haben ja das Mailand-Duell gewonnen gegen.
Und haben dann das Finale knapp verloren. Ja. Aber der ist schon ein richtig guter. Weil der halt Standards natürlich mitbringt, aber auch eine Kreativität hat und eine Art, das Spiel zu lesen.
Ja, aber das gute Spieler da drauf, auch Atletico, das sind ja überall sind ja auf jeden Fall große Namen des internationalen Fußballs. Für mich ist das Duell auf den Trainerbänken, ne? Also Inzaghi gegen Simone, das ist ein Traum für jeden Fußballpuristen.
Weil er heißt ja Simone Inzaghi.
Ja, genau.
Und der andere heißt Simone mit Nachnamen.
Diego Simone. Und sie sind ja auch. Sie sind auch Kollegen.
Wenn sie heiraten würden?
Sind ja auch Freunde. Simone. Ja.
Oder? Hätte was.
Oder?
Ja. Diego Inzaghi.
Lass mal stehen. Ich habe sehr viel Freude an dem Duell dieser beiden Trainer.
Ja, das ist, also, als neutraler Zuschauer ist das cool anzusehen. Wenn man es mit einer Mannschaft hält, hat man keinen Bock gegen, dieses, was ich meine.
Das ist wie
ich, der fußballerische Aspekt.
Ja, genau.
Sondern dieses Dreckige.
Ja.
Dieses, was ja auch ein Mourinho hat, was ein Simeone aber auch so krass verkörpert und vermutlich jede italienische Mannschaft. Dieses Lamentieren, dieses Beeinflussen des Schiedsrichters, dieses alles drumherum, diese Rudelbildung und all das Ausnutzen jeder Regel in irgendeiner Form zu seinen Gunsten und so. Und das ist, da treffen natürlich zwei Mannschaften aufeinander, die das, glaube ich, im Grundsatz ganz gut beherrschen.
Und ich muss dir auch sagen, von den Achtelfinalpaarungen, ich dürfte mich in ein Stadion, das wäre das Duell. Das würde ich sehen wollen. Auch noch da, wo sie spielen und so. Das tut so weh beim Zugucken. Ich habe nämlich damals,
seltsame Vorliebe.
Ich habe natürlich Dortmund geguckt und so, aber ich habe mir extra, lag in der Badewanne, zweiten Screen noch aufgestellt, nur um dieses Lamentieren und Kämpfen damit zu erleben. Nee, das werde ich diesmal auch wieder so machen. Also, Schluss mit der Liebe für diese Partie, aber ich lieb's.
Ja. Gut, also da denke ich, Augenhöhe kann alles passieren, ne?
Ja.
So, machen wir mal weiter. Dann haben wir noch Eindhoven gegen Dortmund. Das war ein 1:1. Eindhoven ja mit einer unfassbar starken Saison in den Niederlanden, werden da auch Meister werden. Haben, glaube ich, noch die Chance auf die perfekte Saison. So haben jetzt, glaube ich, am Wochenende noch ein 2:2 gerettet, so dass sie ihre Sieglosserie fortführen können. Und die spielen jetzt natürlich in Dortmund. Aber da ist alles möglich. Auch da, also ich würde sagen, für mich aufgrund des Heimspiels ist Dortmund leicht im Vorteil. Aber das ist ein Spiel, wo meiner Meinung nach auch alles passieren kann.
Ja, 100%. Ne?
Das ist, finde ich, mit eines der schwersten Spiele weil man nicht weiß, was man von Dortmund kriegt. Ich glaube, man kann sich vorstellen, was man von PSV kriegt, aber von Dortmund weißt du nicht, ob es so ein Grottenauftritt wird. Aber dann, selbst wenn es ein Grottenauftritt wird, sind sie ja dann trotzdem manchmal erfolgreich. Also schwer zu sagen. Aber das wäre zum Beispiel eine Partie, auf die ich mehr Bock hätte noch. Weil ich könnte mir vorstellen, dass da richtig Feuer drin ist. Das wird ein gutes Spiel, glaube ich. Und wird auch gute Stimmung geben.
Mhm. Ich fand das auch im Hinspiel, war Dortmund ja nicht besonders überragend. Haben auch da viel zugelassen durch PSV, die mit ihrem 4-3-3 immer wieder Nadelstiche gesetzt haben, sehr hohe Achter, sehr weit vorgeschobenes Außenverteidiger, die Außenspieler sehr nah ans Tor geschoben, immer wieder auch mit Fernschüssen versucht, das Tor zu erzwingen. Aber die haben halt ein Problem mit der Chanceverwertung gehabt in diesem Spiel und dann hinten auch bei einigen Umschaltsituationen nicht gut ausgesehen. Ich kann mir vorstellen, dass erstens PSV wie im Hinspiel ein bisschen zu viel Tempo geht am Anfang. Da war es ja auch, am Ende war so ein bisschen Luft raus bei PSV und du merkst auch, dass die Bank bei denen einfach nicht das Niveau hat von der Dortmund-Bank, was auch völlig logisch ist. Und das Zweite ist, dass bei BVB natürlich jetzt auch ein paar Spieler wieder da sind. Ein Brandt ist wieder dabei, der da noch ein bisschen mit seinen klugen Pässen was kreieren könnte. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Dortmund da noch sich die Saison quasi ein Stück weit verlängert, weil auch bei Dortmund geht es ja nicht mehr um Meisterschaft oder um Titel, sondern geht darum, in der Champions League möglichst weit zu kommen. Und da kann ich mir vorstellen, dass sie das schaffen.
Ja, denke ich auch. Wäre versöhnlich, Viertelfinaleinzug. Dann haben wir Porto gegen Arsenal, das Hinspiel 1-0 für Porto. Auch da bin ich der Meinung, kann alles passieren. Arsenal hat die Qualität, da zurückzukommen. Porto hat auch die Qualität, zu bestehen im Emirates. Also, schwer zu sagen.
Ja. Kann ich auch nicht so viel beitragen. Ich habe das tatsächlich das Hinspiel, was ich nicht geguckt habe, wo es eigentlich so eine spannende Paarung ist. Und Hinspiel war jetzt nicht so viel los, hat Porto sich sehr weit hin eingegraben, was ihnen in den Highlights erkennen konnte. Last Minute
das Ding da gemacht, ne?
Last Minute dann das Tor gemacht, 90+3. Aber da kann alles passieren. Die Arsenal ist ja eigentlich eine Mannschaft, die auch so einem Gegner, der tief steht und nur verteidigen will, bezwingen kann.
Ja.
Und ich glaube, das wird auch Porto im Rückspiel da dann im Emirates versuchen.
Ja, mal gucken, ob sie es knacken können. Ich glaube, ich würde mal sagen 60% Arsenal. Also ich sehe eher Arsenal, aber wer weiß.
Dann werden ja quasi, ja, mach weiter.
Ja, dann haben wir noch Napoli gegen Barcelona. Die Mannschaft der letzten Saison war ja Napoli, muss man sagen, haben den Titel geholt nach langer Zeit wieder in Italien und hatten dann auch in der Champions League lange eine gute Rolle. Da war ja die Saison, in der mit Milan, Inter und Napoli da auch drei Mannschaften bis zum Schluss dabei waren, haben dann das italienische Duell verloren, aber hätten da auch mit ein bisschen mehr Glück bis ins Finale vorstoßen können. Also es war eine überragende Saison. Diese Saison können sie es natürlich jetzt nicht wiederholen, sind gerade nur auf Platz 7. Also das ist ein bisschen der Sturz nach dem Fest. So, der Kater nach dem Fest. Ja, aber mit einem 1-1, klar bist du nicht Favorit, wenn du dann ins Camp Nou musst, aber ist auch noch nicht alles verloren, ne?
Ja, also ist sowieso eine sehr seltsame Saison bei Napoli, weil sie eigentlich jetzt gar nicht so sehr den Kader komplett verloren haben. Also ist ja nicht so, dass sie nach dem Meistertitel komplett auseinandergebrochen sind. Klar, mit zum Beispiel Kim, wichtigen Spieler verloren. Mhm. Aber vor allem den Trainer verloren mit Spalletti. Ja. Das hast du dann deutlich gemerkt, auch in dieser Saison, dass das nicht mehr ganz so rund läuft. Dass sie eben die Abläufe nicht mehr so haben im Ballbesitzspiel, dass sie jetzt wieder stärker bei Defensive kommen. Und dass sie jetzt den dritten Trainer schon haben in dieser Saison, weil es einfach so unrund läuft und weil jetzt sie natürlich die Hoffnung haben, dass mit Francesco Calzona mal so ein bisschen Stabilität reinkommt. Haben aber beim Hinspiel auch Glück gehabt gegen Barca, muss man ganz klar sagen. Da haben sie nach vorne sehr, sehr wenig zustande bekommen, haben sich da immer wieder festgebissen am Mittelfeld, wo Barca ein komplettes Übergewicht hatte und Barca so ein bisschen das Pech hatte, die Chance nicht zu machen, auch die Chance nicht zu kreieren richtig. Barca ist ja genauso eine komische Mannschaft diese Saison.
Ja.
Ist ja genauso Meister, der ein Stück weit enttäuscht. Und eine Mannschaft mit ganz vielen großen Talenten, aber auch Spielern, die nicht mehr auf der ganz allergrößten Höhe erschaffen sind, ohne jetzt Lewandowski oder Gündogan zu nahe treten zu wollen, aber die sind ja auch beide schon über 30. Also es ist eine ganz, ganz seltsam zusammengestellte Mannschaft, die halt auf der einen Seite zu viel Erfahrung, auf der anderen Seite zu wenig Erfahrung hat.
Ja, also das am Ende ist, glaube ich, die Bewertung immer eine Frage des Erfolgs, wenn man wenn sie jetzt besser dastünden in La Liga, dann würde man sagen, ja, gute Mischung aus erfahren und jung, die leiten die Jungen an und so. Das ist dann, glaube ich, immer so ein bisschen nach der Platzierung ist erst zu bewerten. Das ist natürlich auch ein bisschen einfach.
Ja, natürlich, nein, natürlich, klar. Aber deswegen, du merkst es halt schon, dass diese Mannschaft einerseits so viel Tempo hat, mit Ramal so viel Kreativität auch, diesem jungen, mega jungen, supergeilen Talent. Petri natürlich mit seinen Assists und sowas. Aber es fehlt halt so ein Gestalter total. Also Frankie de Jong, diese Rolle hat er eigentlich inne, aber er wächst da nie so ganz 100% rein, dass du sagen kannst, das ist das. Auch Xavi, der ja zum Saisonende geht, hat da sein 4-3-3, aber auch taktisch nichts Besonderes. Also auch im Ballbesitz nicht so, wie man sich das vielleicht von ihm erhofft hatte. Und dann ist es halt so eine klassische Mannschaft, die versucht, ihren Lewandowski vorne zu füttern. Und der trifft halt, der hat noch nie jedes Ding reingemacht, aber trifft auch nicht mehr so, wie er in der Vergangenheit getroffen hat. Er schießt immer noch so viele Tore, aber eben nicht mehr seine 40 pro Saison. Und das ist halt so eine, so eine gehobene, also eine gehobene Durchschnittstruppe ist vielleicht zu fies, aber es ist jetzt keine, nicht mehr die europäische Spitzenmannschaft. Das haben wir jetzt ja bei vielen Teams gehabt, wo wir gesagt haben, die sind okay, aber die sind jetzt nicht die Spitzenmannschaft. Das gilt auch für Barca diese Saison, ganz klar.
Mhm. Deswegen bleibe ich dabei, was ich vorhin meinte. Dieses zweite Bracket, das finde ich spannend. Alle vier Paarungen haben auf jeden Fall Champions League Feuer drin, das Spaß macht, sich anzugucken. Weil, also, ich glaube, wenn wir uns jetzt fragen, wer gewinnt die ersten vier, dann sind wir uns relativ einig. Weil wir die anderen, dann bei den anderen vieren, da werden wir alle unterschiedlicher Meinung sein, ziemlich sicher. So.
Ja.
Dann PSV kann das gegen Dortmund genauso knacken wie Neapel noch in Barcelona. Oder selbst Porto Arsenal ärgern. Ich meine, die haben das Derby gerade am Wochenende 5-0 gegen Benfica gewonnen, Porto. Die sind zwar nur Dritter der Liga, aber die sind on fire. Mhm. So, ich hätte jetzt keinen Bock, als Arsenal auf den FC Porto zu treffen, zum Beispiel. Mhm.
Ja. Gut. Damit haben wir alle Spiele durch. Wir wissen ab morgen zumindest mal, was die Bayern gemacht haben. Dann verlassen wir mal die Champions League, oder? Und machen weiter mit, was haben wir noch? Die Euroleague. Ja. So, da haben wir ja zum Beispiel auch mit Bayer Leverkusen einen deutschen Vertreter, die am Donnerstag spielen um 18.45 Uhr und die spielen gegen Karabakh. Müssen da erstmal die weite Auswärtsreise antreten, ist ein Gegner, den sie aus der Vorrunde schon kennen und da auch relativ souverän bespielt haben. Sie haben einen breiten Kader, sie haben die Möglichkeit, mittlerweile fast auf allen Positionen zu rotieren. Das haben sie auch zu Beginn der Saison dann meistens dann in der Euroleague gemacht, aber man muss sich keine Sorgen machen, dass Leverkusen das Niveau jetzt nicht halten kann mit der Doppelbelastung, weil man hat es auch am Wochenende wieder gesehen, sitzen Kosunu auf der Bank 90 Minuten und Stanisic spielt, ist eigentlich egal. Die können in der Abwehrreihe einen Teller, kann den Frimpong ersetzen. Hinkapi hast du noch in der Hinterhand, Tapsobata. Im Mittelfeld macht einen Andrich, einen Palacios, ich will es nicht sagen vergessen, aber er spielt da eine wirklich starke Rolle. Und auf den Außen, ob du einen Hofmann, einen Adli, einen Schick, einen Iglesias, also die haben jetzt wirklich einen breiten Kader, sodass ich auch nicht glaube, dass da jetzt irgendwie eine Doppelbelastung oder sowas Leverkusen eine Hürde sein kann. Ich gehe davon aus, dass sie das Spiel gewinnen.
Ja, sie können sie jetzt in der Bundesliga auch ein bisschen schonen, mit der B11 spielen. Mhm.
Voller Fokus auf den Europapokal.
Ja. Ja.
Bin also gespannt, wie viel B11 dann da ist. Kann ich mir schon vorstellen, dass da wieder 4-5 Positionen verändert werden gegen Karabakh.
Genau, aber ich finde halt, dass dieses, das ist das, was ich meinte gerade, diese klare Definition, das ist eine B11, die ist dadurch ein bisschen aufgeweicht worden, dass in den letzten Wochen eben Spieler wie Stanisic, wie Hinkapi, wie Teller oder Adli vermehrt auch in Situationen Startelf gespielt haben, in denen die vermeintliche AF da war.
Ja, zum Beispiel am Wochenende Stanisic, Hinkapi haben mehr Startelf gespielt, obwohl Tapsoba, Kusun wieder da sind. Vielleicht kommen jetzt in der Europa League dann zum Einsatz. Ja. Frimpong hat nur eine Halbzeit gespielt. Palacios hat am Wochenende nicht gespielt, vielleicht wieder Europa League-Kandidat. Da hast du ja recht. Also ich wollte dir nur zustimmen eigentlich.
Das ist nett.
Ja, also trotzdem 5-1. Ich gucke gerade, 5-1 haben sie zu Hause gewonnen gegen Karabakh, in Karabakh 1-0 gewonnen. Also eigentlich sind sie klarer Favorit und können sich da nur selbst schlagen.
Ist das nicht auch irgendwie kacke, dass du schon wieder gegen die gleiche Truppe
spielst? Das ist sowieso eine total aus deutscher Sicht beschissene Auslosung, oder? Ja. Ist ja beim SC Freiburg genauso.
Ja.
Bei SC Freiburg kannst du wenigstens noch so ein bisschen den Rachegedanken machen, weil die beide Spiele in der Gruppenphase verloren haben gegen West Ham. Aber du siehst halt immer das Gleiche. Das ist total nervig.
Also ich stelle mir vor, ich bin Europa, also Kleinigkeit, ne? Aber
ist ja auch Karabakh, ist ja auch nicht böse gemeint, aber denn zweimal im Jahr nach Karabakh fahren zu müssen, ist ja auch nicht das, was du dir von Europapokal erhoffst.
Bist du Bayer Leverkusen Ultra?
Musst du schon wieder hinfahren. Aber das Gute ist, glaube ich, aus Leverkusener Sicht, das ist ja schon ein bisschen exotisch, so nach Karabakh, ne?
Aber war es jetzt schon mal?
Ja, pass auf, aber sie kennen das jetzt. Sie wissen, was sie erwartet. Sie kennen die Abläufe, sie kennen das Stadion, vielleicht den Rasen, sie kennen den Gegner. Und ich glaube schon, dass das hilft, dass du das schon mal gemacht hast.
Du weißt aber auch, dass Karabakh dadurch ja theoretisch im Vorteil jetzt ist, ne?
Also, warum?
Ja, weil sie ja auch wissen, was mit Leverkusen auf sie zukommt. Können jetzt der Stolperstein für die perfekte Saison von Leverkusen sein.
Aber ich glaube eher, dass wenn du so Leverkusen ist schon noch ein bisschen größer und das kriegt man mit. So, die Spieler in Karabakh, die gucken sich auch mal ein Leverkusen-Spiel an, aber die Leverkusen-Spieler gucken sich nicht ein Karabakh-Spiel an. Und ich glaube, dass eher, dass die Spieler von Karabakh eher die Leverkusen erkannten, da sind ja wirklich auch gestanden, Granit Xhaka kann mir keiner erzählen, dass sie die nicht kennen. So, aber ich meine nur, nicht, dass es jetzt den Unterschied machen würde, sie würden vermutlich eh weiterkommen, aber ich glaube, dass es helfen kann, wenn du die Abläufe kennst, das Stadion und so weiter, dass es schon auch hilfreich ist und dass es dadurch weniger eine Gefahr eines Stolpersteins ist für Leverkusen. Gut, dann haben wir, ihr habt es gerade schon angedeutet, den zweiten deutschen Vertreter SC Freiburg. Die haben ebenfalls den Gruppengegner, nämlich West Ham United. Da lief es in der Gruppe nicht so gut. Und jetzt sind sie dementsprechend auch nicht Favorit im Achtelfinale. Haben zuerst ein Heimspiel. Wie groß sind die Chancen?
Ja, schwierig, weil es natürlich die beiden Gruppenspiele haben sie versucht, auf Augenhöhe zu gestalten, aber du hast dann doch schon den individuellen Unterschied gemerkt zwischen beiden Teams. Du hast natürlich da auch dasselbe, was du gerade bei Karabakh gesagt hast, kannst du ja auch bei West Ham sagen. Du kennst den Gegner, du weißt, was da auf dich zukommt, du weißt, was du machen musst, du weißt, dass du über Kampf da an dieses Spiel finden musst, dass du den Gegner nicht zur spielerischen Entfaltung kommen lassen darfst. Du weißt, dass ein Paket da an Kudos auf außen richtige Waffen sind. Es wird nicht einfach. Ja, aber Freiburg kann ja das. Gegner auf eigenes Niveau unterziehen und dann gucken, dass sie vorne effektiver sind, als sie zuletzt waren. Also,
so eine traumhafte Fähigkeit, wie du sie gerade beschrieben hast.
Gegner aufs eigene Niveau.
Gegner aufs Niveau runterziehen, ja. finde ich schön formuliert.
Also sind Außenseiter, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie da diese Sensation schaffen. Haben ja auch gegen Lenz wirklich da alles reingeworfen und über den Kampf in das Spiel gefunden. Da muss man, so blöde die Floskel ist, muss man in dem Fall wirklich sagen.
Mhm. Trotzdem ist für mich West Ham Favorit.
Und ich kann sagen,
das ist schon der Premier League schön, ne? Ist eigentlich höher zu bewerten als, was ist Freiburg, 8. Neunter der Bundesliga. Denke ich schon, dass dann insbesondere auch auswärts Freiburg dann alles andere als ein Favorit ist. Ein Weiterkommen wäre natürlich schön. Dann hätten sie aber auch direkt einen der Größeren aus dem Weg geräumt. Klar, da kommen jetzt auch noch Champions League Vereine. Liverpool natürlich ist auch noch im Topf. Also das ist auch nicht so leicht, die Euroleague zu gewinnen. Da sind schon einige große Vereine. Vor allem wer ist aus der Champions League noch runtergekommen?
Du hast Sporting gegen Atalanta, du hast noch Benfica gegen Rangers als Spiel. Hast noch zwei Vereine aus Prag dabei.
Das
ist eine schöne Anekdote. Roma gegen Brighton ist ja auch ein Duell von zwei Teams, die sicherlich in Europa noch was reißen können. Marcel gegen Villarreal. Also da hast du viele Teams, die schon was ausstrahlen. Also viele jetzt auch wieder aus den Top 5 Ligen, die diesmal weit gekommen sind. Aber auch deine klassischen Außenseiter, wie eben Rangers, kennst du ja auch noch. Ja, auch nicht der leichteste Gegner in der Europa League.
Ja. True. Ja. Wäre natürlich schön, wenn beide deutschen Mannschaften weiterkommen sollten. Es gibt ja noch so diese leise Hoffnung, dass man Platz 5 als Champions League-Rang noch erreichen kann. Das wird natürlich schwierig werden, weil die Eintracht einfach verloren hat.
Das ist richtig. Erwartungsgemäß möchte ich fast sagen.
Tja, von daher wird es eh schwierig werden, aber wäre ja ganz nett. Vielleicht profitiert dann sogar die Eintracht davon.
Mhm. Ja, also aktuell sind wir, glaube ich, noch auf dem zweiten Platz. Hinter Italien.
Welcher müssen wir sein?
Zweiter.
Ja, dann ist alles gut.
Ja, noch ist alles gut, aber natürlich, wenn du rausfliegst, holst du keine Punkte mehr. Ist ja logisch in dem Dings. Und wenn wir jetzt in der Champions League rausfliegen mit unserem Verein, in der Europa League und Conference League auch schon. Conference League gibt zum Glück nicht so viele Punkte. Also wirklich, jetzt sind ja Champions League-Punkte das, was wirklich zählt. Wer ist
hinter uns?
Hinter uns ist England, wenn ich das richtig sehe. Ja. England und Spanien sowieso auch noch. Frankreich ist dieses Jahr auch sehr gut dabei. Tschechische Republik natürlich auch sehr gut dabei. Dadurch, dass ihre beiden Vertreter in der Europa League so weit kommen, wenn die jetzt auch noch weiterkommen, ist das auch noch eine interessante
Sache. Wenn Leverkusen die Euro League gewinnt?
Die Punkte auf jeden Fall. Es gibt ja, glaube ich, das Wichtigste ist, dass du erstmal aus der Gruppenphase rauskommst. Da kriegst du viele Punkte für diese 5-Jahres-Wertung und danach kriegst du halt für Siege und für jede Runde ein paar Punkte. Und in der Conference League, da muss ich jetzt Etienne in Schutz nehmen, kriegst du halt kaum Punkte. Ist ja auch der dritte.
Das wusste die Eintracht auch.
Für sein Versagen.
Für sein Versagen, ja. Gegen wen sind sie rausgeflogen?
Saint-Gilloise.
Warst du in Belgien? Hast du unterstützt?
Nee.
Ja, siehst du?
Ich habe aber gehört von Leuten, die da waren, wie schön es war, die Auswärtsreise.
Ja. Belgien aber vor allen Dingen Champions League. Also Champions League musst du halt, der Gewinn und jede Runde, die du weiterkommst, ist halt viele Punkte.
Wenn jetzt aber nach dieser K.O.-Runde dann 3 von 4 Restvertretern weg sind, dann ist es dumm, ne?
Wird eng. Mhm. Die können holen noch ein paar andere Punkte so.
Leipzig raus, Dortmund kann passieren, Bayern weg.
Wir haben jetzt aktuell
Freiburg weg.
Ich kann ja mal hier gucken, wir haben jetzt aktuell 14,5 Punkte.
Ja.
Und am Ende der letzten Saison hatte England 23 und Italien 22,35.
Mhm.
Also wir müssen noch unsere 7 bis 8 Punkte irgendwo herholen. Und das geht halt nur über Weiterkommen.
Ja, das wird schwierig werden, weil natürlich sowohl England, insbesondere natürlich in der Champions League noch Punkte holen wird, mit Manchester City kann man davon ausgehen, werden bald kommen. Mhm. Aber auch in der Euroleague hast du jetzt Italien auch gut vertreten, ne? Atalanta, wie gesagt, hast du ja gesagt, gegen Lissabon, dann hast du Rom gegen Brighton, Hove und Albion. Die sind auch noch im Rennen und du hast Mailand gegen Slavia Prag. Also das sind 3 Vertreter, die du noch in der Euroleague hast, plus du hast Inter noch in der Champions League. Also schwer vorstellbar.
Lazio auch noch.
Dass man da so viele Punkte aufholt gegen Italien. Ich glaube nicht an Rang 5, muss ich sagen.
An Rang 2 meinst du?
Rang 2 für Rang 5.
Für die Champions League, meinte ich.
Also Rang 5 für die Champions League, ja. Ja, andererseits England hat ja auch schon einige Teams raus, in der Champions League auch. Hängt es auch jetzt so ein bisschen ab, wie, was machen Liverpool, Brighton? Wenn jetzt da auch noch Arsenal in der Champions League rausfliegt, ist dann natürlich nochmal ein riesiger.
Ja, ganz interessant, dann hat Leipzig quasi selber, naja, nicht in der Hand, aber können zu ihren eigenen Champions League-Gunsten.
Wenn die Real Madrid raushauen, das wäre schon richtig, richtig halbe Miete. Das wären richtige Big Points in dieser Wertung. Es ist so ironisch, dass diese Wertung jetzt durch diese Sache einfach aufgewertet wird, so massiv. Hat ja vorher natürlich 5-Jahres-Wertung war immer so ein Gag. Aber jetzt muss man da ja richtig so raufschauen, ob was da noch ansteht und was da noch geht.
Apropos Real Madrid, was war da denn los?
Oh.
Du meinst, spielst an auf dieses Tor. Da gab's in
Ich möchte mitten in diesem Satz abpfeifen.
Finde ich gut. Ja, lass uns die Szene kurz schildern für alle, die es nicht mitbekommen haben.
Der Witz wird besser jetzt.
Was?
Witze bewerten ist so low.
Okay. Also, Real Madrid hat gespielt am Wochenende. Wollt ihr das erstmal noch klären?
Ja.
Kein Problem. Okay, wir haben Zeit. Kein Problem. Gegen Valencia. Und es steht 2-2. Und Real ist im Angriff, es ist die Nachspielzeit. Und sie wurschteln sich über die rechte Seite entlang. Rechte Außenbahn.
Es war sogar ein Eckstoß.
Nee, aber der Ball war im Spiel. Und dann,
naja, erst war es ein Eckstoß von links, der abgewehrt wurde. Und dann ging es direkt auf die rechte Seite.
So, und der Schiri pfeift im Prinzip in dem Moment, kurz bevor eine Flanke geschlagen wird in den Strafraum, pfeift der Schiedsrichter ab. Die Flanke findet den Kopf eines Angreifers und der köpft ihn ins Tor. Alle jubeln, die es mit Real halten, aber der Schiri hatte wirklich unmittelbar vorher abgepfiffen. Es gab natürlich eine riesige Diskussion. Bellingham hat noch rot bekommen.
Bellingham hat aufs Tor geschossen.
Ja. Und das ist natürlich jetzt äußerst unglücklich. Auf der einen Seite gibt's für den Schiedsrichter eine klare Regel, an die hält sich nur kein Schwein, und die lautet, ich nehme an, die gibt es noch, dass die Spielzeit nur verlängert werden darf unter gewissen Voraussetzungen. Also du kannst zum Beispiel sagen, bei einem Elfmeter wird nur noch der Elfmeter gemacht, wenn der Torhüter hält, ist vorbei. Auch wenn der nach vorne abprallt und jemand ihn reinschieben kann, ist trotzdem, die Spielzeit ist dann vorbei und dann wird abgepfiffen. Rein regeltechnisch ist, kann ich mir vorstellen, dass er im Recht ist, aber es ist natürlich unglaublich.
Es ist eine sehr seltsame Szene auch gewesen.
Ja.
Weil natürlich der Ball war ja, ist ja nach außen gegangen. Ja. Und man hatte halt nicht das Gefühl, dass jetzt sofort die Flanke kommt, sondern er war ja noch in einem Zweikampf. Aber er hat ja dann, ich weiß gar nicht, wer die Flanke geschlagen hat, aber die Flanke, dann, als er dann aber gerade sich umgedreht hat und am Gegner vorbeigegangen ist und dann die Flanke auch schlagen wollte, hat er abgepfiffen. Der Schiedsrichter hat das wohl so interpretiert, der Ball ist soweit auf außen, ich habe jetzt schon drei Flanken durchgewunken, jetzt mache ich aber mal Ende. Aber dann ist halt die Flanke noch gekommen und hat reingekommen. So. Gab in der ersten Halbzeit ironischerweise eine ganz ähnliche Situation, nur dass da Valencia betroffen war, dass sie dann den Angriff von Valencia hat er da weggepfiffen.
Aber was ich halt komisch fand an der Szene ist, dass wenn du das Spiel abpfeifen willst, dann musst du diese Verlagerung auf die rechte Seite gar nicht mehr zulassen. Weil was soll denn daraus dann entstehen? Entweder es entsteht daraus noch eine Aktion oder halt nicht, aber also er hätte schon vorher dann abpfeifen können. Also es war halt so ein bisschen, es war ein bisschen komisch. Trotzdem muss man eigentlich den Schiri ein bisschen in Schutz nehmen, weil man hört den Pfiff schon auch klar vor. Also nicht so, wie es oft jetzt teilweise zitiert oder wiedergegeben wird, dass der Ball in der Luft war und der Schiri dann abgepfiffen hat. Das stimmt einfach
nicht. Man hat auch das gesehen, dass einige Spieler von Valencia dann schon zum Schiedsrichter geguckt haben. Also die haben schon mitbekommen, dass da ein Pfiff ist. Und dann kannst du auch wieder die Frage stellen, wäre dieses Tor wirklich gefallen, wenn nicht dieser Pfiff gewesen wäre? Das aber auch wieder hätte, würde, könnte.
Ja. Aber ich finde generell, also wenn das meiner Mannschaft passiert wäre, würde ich mich auch aufregen.
Ja, total.
Also es ist halt einfach noch ein Angriff irgendwie. Wenn es bei FIFA ist, regen wir uns auch auf. Also ich finde, da muss man auch als Schiri so ein bisschen Fingerspitzengefühl haben und irgendwie gucken, okay, der Ball ist noch heiß und entweder ich sag, ihr habt noch eine heiße Situation und wenn die dann halt 10 Sekunden länger dauert, aber sie ist halt jetzt noch heiß, dann warten wir diese Hitze noch ab sozusagen, bis der Ball wirklich geklärt ist, im Aus ist oder weiß ich nicht was. So war das halt schon irgendwie ein bisschen war schon ein bisschen komisch. Und dann natürlich das Doppelpech, nicht nur, dass das Tor aberkannt wurde für Bellingham, sondern dass er dann auch noch rot gekriegt hat. Das ist natürlich dann, also du bist vom Paulus zum Saulus. Also erst der potenzielle König, gewinnst das Spiel und am Ende bist du einfach wieder, kriegst kein Tor und bist auch noch mit Rot. Also so schnell können sich die Emotionen drehen.
Mhm. Tja. In der Tabelle ist das jetzt zu verschmerzen für Real, muss man sagen. Sie haben 66 Punkte und erster Verfolger ist Girona mit 59. Dann kommt Barca erst mit 58. Und Girona hat jetzt auch verloren in oder auf Mallorca. Also die sind zwar Spielfall eine richtig gute Saison, aber die sind jetzt auch nicht so, dass sie Real in den Nacken atmen, so dicht dran, sondern ich glaube schon, dass Real das auch nach Hause fahren wird diese Saison. Aber klar ist das natürlich ärgerlich. Mhm. Verständlich. Ja, dann haben wir vielleicht noch einen kleinen Blick auf die Premier League. Da gab es ja auch, oder gibt es ja ein sehr spannendes Titelrennen zwischen Liverpool, Manchester City und Arsenal. Und da hat Liverpool, die immens ersatzgeschwächt sind, denen wirklich so viele Leute fehlen. Die haben last minute das Siegtor gemacht, ich glaube in der 98. oder sowas. Mhm. Das war ein ziemlich emotionaler Moment. Und dann gab es das Topspiel zwischen City und Manchester United. Manchester United sogar in Führung gegangen, aber dann, ich glaube, 80. war das 2-1 durch Foden, ne? Hm. Und dann das 3-1 irgendwie noch hinterher. War auch ein verdienter Sieg von Manchester City, die jetzt noch, ich meine, einen Punkt hinter Liverpool sind und es kommt jetzt zum direkten Aufeinandertreffen. Natürlich ein bisschen unter schwierigen Vorzeichen für Liverpool, weil die einfach so ersatzgeschwächt sind. Aber das könnte rein theoretisch die Meisterschaft auch entscheiden, weil beide Mannschaften, insbesondere Manchester City, natürlich auch einfach mal sagen kann, wenn sie Erster sind, ich gewinne jetzt einfach jedes Spiel, was noch kommt. Hm. Von daher ist es schon durchaus sehr richtungsweisend.
Ja, City seit 12 Spielen umgeschlagen, ja. Aber haben auch nicht auf die höchsten Kaliber getroffen. Also jetzt dieses Derby, das sie gedreht haben, auch mit diesem trotz des Fehlschusses von Haaland, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, aber die müssen jetzt wieder ihre Maschine zum Laufen bekommen, weil die haben ja zwar jedes Spiel immer gewonnen, aber auch gegen Teams aus der unteren Tabellenregion eher, auch nicht immer mit dieser Überzeugung, wie man es aus der vergangenen Saison kennt. Mhm. Und jetzt kommt halt Liverpool, Brighton und dann Arsenal. Also wirklich drei Spiele, die schwer sind. Auch Brighton, die nicht die überragende Saison spielt. Aber allein schon Liverpool und Arsenal, da kannst du halt die Meisterschaft dir quasi schon so halb holen. Ja. Aber du kannst sie auch verspielen, einfach jetzt in den nächsten drei Wochen.
Genau, also es wird ultra spannend werden. Liverpool hat ja gegen Arsenal schon gespielt und verloren. Aber ja, das ist einfach ultra eng. Und das macht natürlich dann auch Spaß, wenn man es mit der Premier League hält. 63 Punkte Liverpool, 62 City und Arsenal hat 58, aber ein Spiel weniger. Also wenn sie das gewinnen, sind sie auch bei 61.
Ja, die haben jetzt schon gespielt, werden wir noch reden. Also genau. Wir zeichnen das am Montag, muss man immer sagen, dass wir es dann jetzt am Montagmorgen hier auf und sie haben am Montagabend aber schon gespielt gegen Sheffield United. Gehen wir mal davon aus.
Wollen wir einfach sagen, sie haben gewonnen?
Sie haben gewonnen, sie haben gewonnen.
Sie haben ja gewonnen, das haben wir ja gesehen.
3-0,
ja. Nicht jeder Favorit gewinnt gegen den Tabellenletzten.
Ja, das ist eine unnötige Stichelei.
Aber auch ein Fakt.
Sie sind nicht Tabellenführer. Das war falsch, was du gesagt hast.
Ich habe nicht gesagt, jeder Favorit.
Favorit hat er schon richtig gesagt.
Ach so, okay. Tabellenletzten hast du gesagt, ne? Ja, stimmt, nicht Tabellenersten.
Aber wir sind ja bei Bundesliga International und da sprechen wir nur über internationalen Fußball, also weder über den HSV noch über die Eintracht.
Das ist richtig, der HSV ist richtig weit weg von international.
Ja. Gut. Dann sind wir eigentlich durch, oder?
Jo.
Vielen Dank fürs Zusehen. Das war Bundesliga International. Was beschäftigt euch? Welche Liga verfolgt ihr gerne? Worüber sollen wir das nächste Mal sprechen? Vielleicht können wir uns vorbereiten.
Ich wäre für den Aufstiegskampf in der zweiten polnischen Liga. Da bin ich ziemlich nah dran.
In der zweiten polnischen Liga?
Das ist spannend, ne?
Bin ich ziemlich nah dran.
Wer ist dein Verein da?
Lechia Gdańsk.
Mhm. Die mag ich auch gerne.
Ist bei Derby gegen AK Gdynia.
Ja.
Kann ich empfehlen.
Mhm. Mhm. Machst du Groundhopping?
Ja.
Nice.
Ich mag Kurwa Krakau.
Wismar heißen die.
Alright.
Auch zwar die Liga.
Dann nächste Woche oder wann auch immer wir uns wiedersehen, gibt's dann ein kleines Special zur polnischen Liga, dann vorgetragen von Nico. Bitte auch wieder mit Mappe, so wie er das gemacht hat. Und wir sehen uns dann auch. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen.